Hallo Sebastian.
Hallo Ismene. Schön, dich zu hören.
Schön, dich zu hören und zu sehen. Weißt du, was jetzt gerade ist?
Ich glaube, Montag.
Mitten in der Nacht ist jetzt für mich. Montag mitten in der Nacht, ja.
Oh, verdammt. Ja, das Leben hat sich verändert für dich, nicht wahr?
Ja, unter anderem für mich. Genau deswegen übernehme ich gar keine Verantwortung für irgendwelche Inhalte dieser Folge. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
Ja, eine neue Folge von eurem Podcast aus der Psychiatrie, namentlich der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Freiburg.
Ja, wir sind hier zu zweit. Da ist zum einen Sebastian, der berühmte Chefarzt aus einer Tagesklinik in Karlsruhe.
Ja, und hier ist mein absolut liebenswürdiger Sidekick, Ismene, ihres Zeichens Fachärztin, Funktionsoberärztin an der Uniklinik Freiburg und ja, coming soon berufliche Veränderung, nicht wahr?
Ja, noch Funktionsoberärztin an der Uniklinik Freiburg, noch für 2 Tage. Das sind, glaube ich, weltverändernde Veränderungen. Aber dazu, naja, vielleicht wann anders mehr, vielleicht auch nicht. Gut. Genau, Sebastian, wir haben hier ein Bild, was uns zu unserem heutigen Thema führen soll.
Ja, genau. Und wie die anderen interessanten Bilder, die wir da haben, ist es eine Arbeit von der Grafikdesign-Klasse der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule in Freiburg. Und ja, das ist ein sehr peppiges Bild. Viel schreiendes Violett, Orange.
In Anlehnung an die Jung- und Freudlos-Farben.
Wahrscheinlich, ne? Das ist ein bisschen unsere Corporate Identity. Und diese Zeichnung, also für mich sieht das ja so aus wie so Augen. Und das sieht aus, als ob ich mich aus allen Richtungen beobachtet fühlen würde. Für mich kommt ein Gefühl von Angst und Beklemmung und ja, ganz viel Misstrauen auf.
Genau, und auf dem Bild, da sind ja 3 junge Frauen. Und die mittlere davon, die ist lila, so wie die Augen auch. Das scheint die einzige zu sein, die mit diesen Augen zu tun hat. Und
stimmt, die anderen gucken eher unbeteiligt.
Genau, und die wirkt aber dadurch auch ziemlich belastet, oder? Sie rauft sich so die Haare und schreit, wirkt irgendwie auch so ein bisschen reizüberflutet.
Ja.
Genau, während die anderen da gänzlich unbeeindruckt sind.
Ja, also ich finde, es ist eine sehr gelungene Umsetzung unseres heutigen Folgenthemas.
Ja, Moment, was bedeuten denn jetzt die Augen?
Also, auf welcher Ebene?
Also, was sollen die Augen darstellen? Oder hast du es schon gesagt und ich habe es, weil es mitten in der Nacht ist, nicht mitgekriegt?
Nee, ich habe noch nichts gesagt, Ismene. Ich habe gedacht, so ein bisschen Deutungsraum lassen wir noch offen. Aber klar, können wir natürlich sagen, was die Augen sind. Wahrscheinlich sollen die Augen ein Wahn darstellen, und zwar den paranoiden Wahn, den wir häufig im Rahmen der Schizophrenie antreffen. Ja, den Gefühl, beobachtet zu werden, verfolgt zu werden, bedroht zu werden durch Menschen, Organisationen, Dinge, Vorgänge, die aber kulturell unangemessen sind und mit der Realität nicht in Einklang zu bringen sind.
Wow, hast aber eine tiefgehende Interpretation geliefert. Aber ja, ich hätte auch gedacht, Beobachtungserleben auf jeden Fall. Sieht so aus. Sehr gut, sehr schönes Bild. Sieht sehr psychotisch aus.
Ja.
Also.
Dann lass uns doch mal tatsächlich ein bisschen über dieses Krankheitsbild reden, zu dem wir jetzt heute uns unterhalten wollen. Die Schizophrenie, oder sollen wir besser sagen, die Schizophrenien?
Ja, sollten wir wahrscheinlich, die Schizophrenien. Genau, die sind ja als Gruppe ein Krankheitsbild, bei dem viele direkt an sowas wie dieses Beobachtungserleben oder Stimmen hören denken. Das ist aber wirklich ja nicht die ganze Geschichte hinter den Schizophrenien und hat teilweise natürlich schon mit dem was zu tun, was wir in der Klinik sehen, aber da gibt's noch viel mehr. Und wir wollen euch in unserer kurzen Einführung heute so die wichtigsten Grundlagen zum Krankheitsbild der Schizophrenien erklären und euch im Laufe der ganzen Folge dann auch zeigen, was sich mit dem Wechsel zur ICD-11 verändert bei den Schizophrenien.
Ja, und wir sind heute auch nicht zum ersten Mal mit dem Thema Schizophrenie in unserem Podcast unterwegs, sondern wir haben schon einmal darüber gesprochen im Juli 2019. Und es ist auch eine sehr ausführliche Folge geworden und vieles, gerade die biologischen Grundlagen, die wir dort erläutern, sind auch noch weitestgehend aktuell. Also wenn euch das interessiert, wir verlinken es euch natürlich gerne in den Shownotes.
Genau, denn heute machen wir eher so zacki-zacki, schnell Durchlauf und da haben wir uns wirklich viel Zeit genommen. Das ist ja schon lange her, da waren wir noch sehr jung und hatten sehr viel Zeit.
Richtig. Also, ihr habt auch weniger Zeit, deswegen heißt das jetzt gepresstes Lernen. Ja, wo kommt denn der Begriff Schizophrenie her?
Also historisch lässt sich bis ganz weit in die Vergangenheit, bis in die Antike zurückverfolgen, dass es psychotische Zustände gegeben haben muss. Die waren damals aber nicht systematisch beschrieben oder irgendwie kategorisiert.
Okay, und den Begriff Schizophrenie gab es auch nicht, sondern der erste Begriff, den man damit so in Verbindung bringen kann, ist die sogenannte Dementia praecox, also die frühe Demenz, die meistens aber schon im Jugendalter begonnen hat und eine schlechte Prognose hatte.
Wobei wir heute wissen eben, dass diese in Anführungsstrichen Demenz eben eine Form der Negativsymptomatik der Schizophrenie war und nicht das, was wir jetzt heute unter Alzheimer-Demenz verstehen. Und genau damals wurde diese Dementia praecox, also die Schizophrenie, schon von der manisch-depressiven Erkrankung abgegrenzt. Und der Begriff Schizophrenie als solches wurde dann 1911 durch Bleuler eingeführt.
Ja, Eugen Bleuler hat dabei beobachtet, dass psychische Funktionen auseinanderfallen. Also es handelt sich nicht, wie manchmal immer wieder im Volksmund angenommen, um eine gespaltene Persönlichkeit.
Genau, und damals hat Eugen Bleuler schon die Negativsymptomatik, wie wir es heute nennen würden, der Schizophrenie als sogenannte vier As beschrieben. Das sind Affekt, Verflachung, Autismus, womit gemeint ist so ein Rückzug in die eigene Gedankenwelt, Ambivalenz und assoziative Lockerung. Und dann gab es noch Kurt Schneider, dem das aber nicht treffend genug war für die schizophrenen Psychosen. Also er wollte eher die prägnantesten Symptome, die besonders spezifisch für die Schizophrenie sind, benennen. Und daraus sind dann die heute noch relativ bekannten Erstrangsymptome geworden, die im weiteren Verlauf auch die ICD-10-Klassifikation, die wir heute noch benutzen, ziemlich mit beeinflusst haben.
Ja, und zu diesen Erstrangsymptomen gehören zum Beispiel Ich-Störungen in Form von Gedankeneingebung, Gedankenentzug oder Gedankenausbreiten oder ein Gedankenlautwerden, kommentierende oder dialogische Stimmen, die man hört, das Gefühl des Gemachten, Wahnwahrnehmungen und ein Beeinflussungswahn.
Genau, da kommen wir später noch mal kurz drauf zu sprechen. Und also es gibt rund um die Schizophrenie sehr viele Einteilungen und Konzepte. Davon wollen wir jetzt einige nennen. Also was heutzutage den meisten bekannt sein dürfte, ist die Einteilung in paranoide Schizophrenie, hebephrene Schizophrenie, katatone und undifferenzierte, auf die wir auch in unserer ersten Schizophrenie-Folge eingegangen sind.
Ja, und was da mit der ICD-11 passiert ist, wollen wir jetzt gar nicht verraten, sondern das kommt dann später. Es gab noch mal einen Versuch in den 50er Jahren durch Leonhard, einem Psychiater, Schizophrenien genauer aufzuteilen, aber eigentlich ist dieses Konzept heute wieder weitgehend verlassen worden, auch wenn das manche, glaube ich, noch sehr, sehr gerne anwenden, aber hat es sich einfach als nicht sinnvoll für die Therapieentscheidung gezeigt.
Die Beschreibung von Leonhard beinhalten aber wirklich sehr plastische und schön zu lesende Symptome oder, ich sag mal, Beschreibungen, wie verschiedene Schizophrenieformen so erscheinen können. Also kann trotzdem noch lesenswert sein.
Ich glaube, es macht vor allem sehr, sehr gut deutlich, wie heterogen die Gruppe der Schizophrenien ist und wie unterschiedlich Symptomatiken so ausgeprägt sein können.
Absolut. Gut, wie diagnostiziert man jetzt heutzutage eine Schizophrenie nach ICD-10? Nach ICD-10 gibt es Haupt- und Nebensymptome der Schizophrenie. Und die Hauptsymptome, das sind eben die besonders schizophrenie-spezifischen Symptome, also die wirklich typisch für schizophrene Psychosen und nicht andere Formen von Psychose sind. Und die beinhalten quasi fast alle von Schneiders Erstrangsymptomen auch.
Und könnte sie noch?
Genau, jetzt sagt mal, also Ich-Störung in Form von
Also.
Gedanken, Lautwerden, Eingebung, Entzug,
Ja.
Ausbreitung, Kontrollwahn, Beeinflussungserleben, kommentierende oder dialogische Stimmen in Abgrenzung zu anderen Stimminhalten, anhaltender, kulturell unangemessener, bizarrer Wahn, wie zum Beispiel der Wahn, dass man das Wetter kontrollieren könnte oder mit Außerirdischen in Verbindung steht. Und die Nebensymptome sind dann zum Beispiel andere Halluzinationen von anderen Sinnesmodalitäten, also sowas wie Blicke spüren auf der Haut oder formale Denkstörungen wie Gedankenabreißen, Zerfahrenheit, Danebenreden, dann katatone, körperliche Symptome oder auch Negativsymptome wie Reduktion der Sprachproduktion, verflachte, unpassende Affektäußerungen.
Ja, und man braucht für die Diagnose mindestens ein Symptom der Hauptkriterien und mindestens zwei Symptome der Nebenkriterien, die dann auch noch über mindestens 4 Wochen vollständig vorliegen können. Und ganz wichtig ist, solche Zustände zu unterscheiden. Zum Beispiel können Intoxikationen oder Entzugserscheinungen oder eindeutige, eben eher organische Hirnerkrankungen ähnliche Symptome verursachen.
Und wenn gleichzeitig zur psychotischen Symptomatik auch noch starke manische oder depressive Symptome da sind, dann sollte man an eine schizoaffektive Störung denken. Und zu dem Zeitkriterium nochmal, also es ist wirklich wichtig, dass in diesen 4 Wochen, was ja gar keine so lange Zeit ist, die Symptome wirklich fast durchgehend vorhanden sind. Okay.
Ja, und dann fragen wir uns natürlich mal wieder, wo kommt das Ganze eigentlich her? Was macht denn da die Neurobiologie? Und sehr wahrscheinlich handelt es sich um ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, wir haben eine hohe genetische Prädisposition und der Einfluss verschiedenster Umweltfaktoren wird diskutiert.
Genau, eine wichtige Rolle spielt der Neurotransmitter Dopamin. Wir wissen aber heutzutage, dass das überhaupt nicht das einzige relevante Transmittersystem ist.
Genau. Und es zeigen sich im Gehirn dann auch in der Bildgebung zum Beispiel strukturelle Veränderungen und Volumenreduktion in einzelnen Hirnteilen. Und eigentlich möchte ich euch genau das doch sehr spezifische Wissen hier ersparen, denn nichts davon ist so richtig hinweisgebend darauf auf eine einheitliche Etiologie. Und ich glaube, wenn ihr euch merkt, Schizophrenien sind von der Etiologie her überwiegend unklar und es gibt aber eine ganz relevante Anzahl an psychotischen Erkrankungen, die tatsächlich dann mit einer unerkannten Entzündung des Gehirns zusammenhängt, dass es das gibt, das solltet ihr euch merken. Deswegen ist es auch so wichtig, eine ausführliche Differentialdiagnostik zu machen mit Bildgebung, mit einer Liquoranalyse, das heißt eine Nervenwasseruntersuchung und einer breiten serologischen, immunologischen Differentialdiagnostik, um da auf Nummer sicher zu gehen, weil dieser geringe Prozentsatz an inflammatorischen Erkrankungen, der ist tatsächlich medikamentös behandelbar.
Ja, das ist ganz wichtig. Und ich habe jetzt vorhin so eine Sprechpause gemacht. Ich dachte eigentlich, Sebastian sagt euch noch die anderen wichtigen Transmittersysteme. Also eines sollten wir vielleicht noch erwähnen in diesem Rahmen, das ist Glutamat. Alles andere ist vielleicht nicht so wichtig, genau. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Glutamat sagt unser Experte, glaube ich, auch noch einen Satz zu.
Das kann gut sein. Ich sag noch mal ein paar Sätze zu Dopamin.
Ja, gerne.
Weil Dopamin hören wir nämlich gleich wieder, wenn es um die medikamentöse Therapie geht. Und das ist ein bisschen analog zu den Depressionen, wo wir auf den Pathomechanismus durch die Wirkung der Medikation schließen. Die Antipsychotika sind nämlich die sogenannte zentrale Säule der Behandlung in der Behandlung von Schizophrenien. Und da haben die eigentlich alle gemeint, dass sie eine Dopamin Blockade machen. Und es gibt aber zwei verschiedene Gruppen, die sich hier zu unterscheiden lohnt. Das einmal sind die typischen Antipsychotika. Man nennt sie auch manchmal alte Antipsychotika oder Typika. Das ist die Leitsubstanz, zum Beispiel Haloperidol, die viele kennen, das sogenannte Haldol. Das ist ein sehr stark blockierendes Medikament und wirkt wirklich sehr, sehr wirksam gegen diese Positivsymptome.
Stark D2 blockierend, meinst du, gell? Stark
Ja.
Dopamin-2-Rezeptor blockierend.
Genau, richtig. Danke, Ismene. Und die zweite Gruppe, die atypischen Antipsychotika, sind eher neuere Substanzen. Da zählen zum Beispiel Olanzapin, Risperidon, Aripiprazol dazu. Die haben ein etwas breiteres Rezeptprofil und fallen aber durch eine deutlich bessere Verträglichkeit auf. Also man muss eigentlich ehrlicherweise sagen, die typischen Antipsychotika sind eigentlich selten ohne erhebliche Nebenwirkungen einzunehmen, während es bei den atypischen Antipsychotika da wirklich schon viel, viel besser aussieht.
Bezüglich der Nebenwirkungen sind die atypischen Neuroleptika vielleicht besser, vielleicht aber auch besonders anders, also weil die Nebenwirkungen einfach ganz andere sind als die von den stark D2 Rezeptor blockierenden Medikamenten.
Okay, und an dieser Stelle möchte ich noch das Clozapin einmal herausheben. Das ist ein wichtiges Medikament, gerade für therapieresistente Verläufe. Und es hat wirklich eine sehr, sehr gute Wirkung, ist deswegen auch von herausragender Bedeutung, hat aber tatsächlich auch somit die furchterregendsten Nebenwirkungen überhaupt, die sogenannte Agranulozytose. Das sollte man sich einfach einmal gemerkt haben im Zusammenhang mit Clozapin. Es führt also zu einer Unterdrückung des weißen Knochenmarks. Es führt dazu, dass weniger Immunzellen im Knochenmark gebildet werden und ist deswegen sehr, sehr gefährlich, muss rechtzeitig erkannt werden und wird deswegen nicht in erster Linie gegeben. Und zusammenfassend lässt sich zu den Medikamenten sagen, dass eigentlich so eine Therapie sehr stark durch die Nebenwirkungen beeinflusst wird und es häufig eigentlich darum geht, eine nebenwirkungsarme Therapie zu finden.
In Fällen, wo die Medikamente überhaupt nicht anschlagen, kann man auch eine Elektrokonvulsionstherapie machen, ähnlich wie bei therapieresistenten Depressionen.
Ja, und wir wollen euch natürlich auch nicht vorenthalten, was für Nebenwirkungen es da eben so gibt. Ich denke mal, eines der dicksten Bretter da, das sind die sogenannten Extrapyramidalsymptome. Das ist ein bisschen schräger Begriff. Das hat eigentlich nichts mit den Pyramiden zu tun, sondern mit den Pyramidenbahnen, also motorische Bahnen im Rückenmark. Und man sagt, dass also motorische Symptome dazu gehören. Unter anderem ist eigentlich sehr charakteristisch ein sogenanntes Parkinsonoid. Das ist kein Morbus Parkinson, sondern wie ein Parkinson aussehend, deswegen dieses Id am Ende. Dazu zählt eben eine gewisse Steifheit, ein Zittern oder eine verminderte Beweglichkeit. Das sind diese Leitsymptome des Parkinsons. Und wenn wir uns vielleicht einmal daran erinnern, beim Parkinson, da gehen eben auch Zellen unter im Gehirn, die viele Dopaminrezeptoren enthalten und durch die Blockade von den Dopaminrezeptoren in zentralen Anteilen des Gehirns schaffen wir es also, dieses Krankheitsbild auch durch Medikamente herbeizurufen.
Mit zu diesen extrapyramidalen Symptomen zählt auch eine starke Beinunruhe, auf schlau Akathisie genannt, und auch Bewegungsstörungen, die wir Dystonien nennen. Das sind so ganz charakteristische Verkrampfungen und Fehlhaltungen des Kopfes und des Rumpfes zum Beispiel.
Genau. Und wenn wir solche Symptome sehen, sind wir meistens auch gar nicht so entspannt und sagen, das muss man aushalten, weil es gibt nämlich auch späte Extrapyramidalsymptome, die dann auch in vereinzelten, wirklich tragischen Fällen irreversibel sind, auch wenn das Medikament abgesetzt wird. Das heißt, hier sind wir immer wirklich sehr aufmerksam und sehr vorsichtig und versuchen darauf zu achten, dass die Symptomatik nicht zu stark auftritt.
Und diese Symptome finden wir tendenziell eben mehr bei den Medikamenten, die stark die Dopaminrezeptoren blockieren. Andere Medikamente haben andere Nebenwirkungen, zum Beispiel metabolische Nebenwirkungen, wie Gewichtszunahme, was auf Dauer auch zu einer Entwicklung eines Diabetes mitführen kann, und Fettstoffwechselstörungen.
Hier sind, glaube ich, vor allem zu nennen das Olanzapin und auch das Quetiapin. Das sind schon zwei Medikamente, die sehr häufig zu sehr ärgerlichen Verläufen im Gewicht für viele PatientInnen führen.
Und das Clozapin auch, leider. Genau, da machen viele Medikamente müde, haben anticholinerge Nebenwirkungen oder hormonelle Nebenwirkungen, wie zum Beispiel eine Prolaktinerhöhung, was zu so unangenehmen Sachen wie Milchfluss aus der Brust führen kann.
Ja, wobei zur Prolaktinerhöhung sei nur noch mal juicy Side Fact gesagt, dass das Prolaktin auch schon durch den Krankheitsmechanismus der Schizophrenie meistens erhöht ist, durch die Disbalance im Dopaminsystem haben die meisten Menschen schon ohne medikamentöse Therapien erhöhtes Prolaktin.
Sieh mal einer an, das wusste ich noch gar nicht.
Ja, und die gefürchteteste Nebenwirkung, die zum Glück sehr, sehr, sehr selten ist, aber tatsächlich einen medizinischen Notfall darstellt, ist das maligne neuroleptische Syndrom. Dabei handelt es sich eigentlich am ehesten um eine Fehlfunktion im Stoffwechsel der Muskulatur. Das führt zu Muskelverkrampfungen, zu einer Überwärmung und zur Ausschüttung von ganz, ganz, ganz viel Muskelprotein ins Blut, was furchtbar gefährlich werden kann für die Niere und auch für andere Organe. Und es handelt sich dabei wirklich um einen Notfall, der auf der Intensivstation behandelt werden muss. Ich habe es zum Glück noch nie erlebt und auch schon lange nicht mehr davon gehört. Wie ist es bei dir, Ismene?
Ja, geht mir auch so. Zum Glück auch noch nie erlebt. Das liegt schon auch daran, dass heutzutage erstens anders behandelt wird als früher mit ganz anderen Dosisspannen, also das heißt mit niedrigeren Dosierungen als früher und dass man auch sehr genau darauf achtet, wenn Frühsymptome oder potenzielle Symptome eines solchen malignen neuroleptischen Syndroms auftreten.
Genau. Und was sich jetzt ganz aktuell in der Therapie tut und sich auch in der Diagnostik und in der Wahrnehmung der Erkrankung der Schizophrenie verändert durch die Einführung des ICD-11, das hört ihr jetzt im Interview.
Viel Spaß.
Also wir können ja auch nicht alles wissen.
ICD was?
Aber was Schönes zu wissen.
Das Experteninterview.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich darf euch vorstellen, Professor Alkomid Hassan. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universität Augsburg und hat dort den Lehrstuhl für Psychiatrie inne. Außerdem ist er Direktor des Bezirkskrankenhauses Augsburg und Teil des Vorstands der Bezirkskliniken Schwaben. Das sind ein Haufen Kliniken. Sein klinischer Fokus liegt vor allem auf der Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen und auch insbesondere der Schizophrenie, worüber wir heute reden wollen. Und auch wissenschaftlich sind Sie sehr aktiv. In der biologischen Psychiatrie zählen Sie zu den führenden Köpfen im deutschsprachigen Raum und wurden für Ihre Forschung mehrfach ausgezeichnet. Herr Professor Hassan, schön, dass Sie da sind heute.
Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Herr Professor Hassan, wir möchten Sie in aller Kürze ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir über die Schizophrenie sprechen. Und jetzt hoffe ich, Sie haben in Ihrem Büro ein Fenster. Können Sie uns erzählen, was Sie sehen, wenn Sie aus Ihrem Fenster schauen?
Ja, in der Tat, ich habe ein Fenster. Alle unsere Büros haben Fenster tatsächlich, nicht nur beim
Das ist
Chefarzt.
gut.
Genau, ich schaue aus dem Fenster, ich sehe einen Teil meiner Klinik, aber sehe vor allem die Frühlingsblüte in Bayern, also verschiedene Sträucher, die blühen. Ich gucke genau ins Grüne mit ein paar weißen Gebäuden. Die Sonne scheint hier und ja, mir geht es gut dabei.
Das klingt gut. Sie müssen keine Allergietabletten einnehmen, wenn
Nein,
Sie die Blüten
muss ich
sehen.
nicht, muss ich nicht, tatsächlich.
Haben Sie ein
Sind
Glück.
Sie privilegiert, ha? Anders als
Genau.
unsere Frau Dietrich hier.
Ja, genau.
Ja gut, dann starten
Ja.
wir ins Thema.
Ja, ich würde gleich mal direkt reinspringen und Herr Professor Hassan, noch so halb persönlich, halb thematisch. Wie sind Sie denn selber dazu gekommen, sich so intensiv jetzt gerade mit dem Krankheitsbild der Schizophrenie zu beschäftigen? Was fasziniert Sie daran?
Ich bin da eher so reingestolpert, wenn wir ehrlich sind, als junger Arzt in Göttingen noch, wo man seine wissenschaftliche Karriere so entwickelt und beginnt, hat mein damaliger Chef, der Professor Peter Falkey, der in München ist, quasi mich da ein bisschen motiviert, mir gesagt, was wollen Sie tun? Und da ich eigentlich immer Neurologe werden wollte und gar nicht Psychiater, das ist eine andere Geschichte, warum ich Psychiater geworden bin, hat mich schon sehr fasziniert, damals in Göttingen die biologisch orientierte Forschung, die einen Schwerpunkt bei psychotischen Störungen wie die Schizophrenie hatte. Und dass die Schizophrenie doch eine der psychischen Erkrankungen ist, die eine starke biologische Hypothese dahinterliegend hat, wo man einfach die Verbindung zwischen Psychiatrie und Somatik gut finden konnte. Und dann habe ich da meine ersten Gehversuche unternommen und dann war die Erkrankung faszinierend. Die Störung vom Denken, die Halluzinationen, die schnell wechselnden Krankheitsbilder. Ich meine, ihr kennt das ja aus der klinischen Praxis. Das sind ja sehr beeindruckende Dinge. Aber auch die die Möglichkeit zu unterstützen, weil mir relativ klar wurde, das ist ein sehr schweres Krankheitsbild, aber wir können extrem viel machen. Und so bin ich da reingekommen und dann irgendwann über die Arbeit in der Leitlinie, wo ich dann reingenommen worden bin, bis ich irgendwann die Leitlinie selbst übernommen habe, ist halt dieser Forschungsschwerpunkt entstanden. Heute beschäftige ich mich leider immer weniger mit der Erkrankung, weil man doch tausend andere Dinge macht, aber ich habe tolle Mitarbeitende bei mir, die das gut machen. Aus heutiger Sicht ist meine Schwerpunktforschung im Bereich Schizophrenie wirklich die Leitlinie, die so mein Großprojekt ist, was immer läuft.
Es gibt ja auch im ärztlichen Bereich immer wieder Missverständnisse über die Schizophrenie. Können Sie uns kurz sagen, was man heutzutage unter der Schizophrenie versteht und was eben nicht?
Also wir fangen mal mit dem Nicht an, würde ich sagen. Also die Schizophrenie ist auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, ist keine Spaltung der Persönlichkeit oder so etwas. Überhaupt nicht. Also das ist ganz klar. Und fürs Fachpublikum, die Schizophrenie ist keine Erkrankung, die in der Regel mit einer Zunahme der Gefährlichkeit einhergeht. Das ist die Schizophrenie nicht. Wir können ja nachher drüber sprechen, was so kritische Momente sind. Die Schizophrenie ist eine Erkrankung, die sehr akut auftritt und wo das Fühlen, das Denken und die Umweltwahrnehmung verändert ist. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man die Schizophrenie nicht auf Wahn, auf Verfolgungswahn oder auf Halluzinationen reduziert, sondern wirklich, es ist Fühlen, Denken, Wahrnehmung, ganz entscheidend. Und insbesondere das Denken, die kognitiven Störungen sind ja die Dinge, die die Menschen nach Genesung aus der akuten Psychose im Alltag behindern. Und so, finde ich, fasst man das wirklich gut zusammen. Also die Schizophrenie ist eigentlich keine Schizophrenie, es sind ja Schizophrenien, es ist ja eine sehr heterogene Gruppe an ganz verschiedenen Erkrankungen. Deswegen sage ich immer lieber Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung, weil doch die Menschen und die dahinterliegenden Ursachen doch sehr verschieden sind.
Sind also auch die kognitiven Störungen, die Sie jetzt genannt haben, beispielsweise eher die im klinischen Alltag Vordergrund stehenden Symptome?
In der Langzeitbehandlung auf jeden Fall. Also in der Akutbehandlung ist es die klassische Psychose, also Halluzinationen, Fremdbeeinflussung, Ich-Störung, Verfolgungswahn, was es so gibt. Aber in der Langzeitbehandlung sind auf der Symptomebene auf jeden Fall die kognitiven Störungen und so die affektiven Störungen, das reduzierte Fühlen, die reduzierte Freudlosigkeit, die Antriebsschwäche. Das sind die Dinge, die in der Langzeitbehandlung eine Rolle spielen und dort die Menschen auch sehr belasten. Und dann natürlich die Nebenwirkungen, die in der Langzeitbehandlung eine besondere Rolle haben, aber die kein Symptom der Erkrankung, sondern Folge der Behandlung sind, natürlich.
Bei der Diagnosestellung, da gibt's ja einerseits Ängste, zu schnell oder zu früh eine Schizophrenie zu diagnostizieren. Auf der anderen Seite will man sie natürlich auch nicht unterdiagnostizieren. Was würden Sie denn jetzt Ihren StudentInnen sagen, wenn die fragen, wie sie die Schizophrenie sicher erkennen und diagnostizieren können?
Also ich sage meinen Studierenden immer, die Schizophrenie-Diagnose ist immer die letzte Diagnose, die ihr gebt. Also das ist für mich eine Art Ausschlussdiagnose, weil die Diagnosegebung an sich ist so ein stigmatisierendes Momentum in der Behandlung, wenn die Diagnose da ist, dass ich immer sage, ihr müsst euch so sicher sein, dass das wirklich eine Schizophrenie-Spektrumerkrankung ist, bevor ihr die Diagnose stellt. Und dann sage ich, nicht beeindrucken lassen von dem Krankheitsbild, von dem Menschen, der euch gegenüber sitzt, sondern ich sage, arbeitet euch wirklich am Katalog ab, an den Kriterien, Zeitkriterium, diagnostisches Kriterium und prüft, gibt es andere Ursachen, die das erklären können. Als Beispiel eine junge Frau, die wir nicht kennen, die in einem verwirrten Zustand in die Klinik kommt, keine Drogen genommen hat und davon berichtet, immer die Stimme eines Mannes zu hören oder den Atem zu spüren. Da kann man ganz schnell eine Schizophrenie draus machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gering, dass diese Frau vielleicht eine Traumafolgestörung hat. Und das sage ich den Studierenden immer. Arbeitet die Kriterien ab, lasst euch nicht beeindrucken und schließt alles andere aus, was es sein kann.
Und wenn wir mal dann von der Diagnose weiter in Richtung der Versorgung von betroffenen Personen gehen, was sind da die größten Herausforderungen, die Sie sehen?
Die größten Herausforderungen sind einmal auf Seite der betroffenen Personen und der Familie natürlich ein Verständnis für die Erkrankung zu entwickeln und ein Verständnis für die Behandlung. Das ist sicherlich eine Barriere, der man begegnen kann in einer guten Arzt-Patienten-Beziehung. Andere Herausforderungen sind, dass viel zu oft die Behandlung auf die Pharmakotherapie reduziert wird. Die Pharmakotherapie ist sicher die wesentliche Säule der Behandlung und ungemein wichtig, aber es ist nicht die alleinige Säule. Die Verfügbarkeit anderer Dinge, wie zum Beispiel Psychotherapie, vor allem der kognitiven Verhaltenstherapie, aber wie kognitiven Training, metakognitiven Training, anderen psychosozialen Therapien, ist in Deutschland, insbesondere im ambulanten Sektor, einfach vollkommen unzureichend. Und das ist die andere große Barriere. Und die dritte große Barriere ist, wir arbeiten mit jungen Menschen. Und junge Menschen sind nun mal in vielen Momenten des Lebens etwas unzuverlässig, das wissen wir. Und da die Menschen quasi im Kontakt zu halten, die Adhärenz zu fördern, das ist die dritte große Barriere. Und die vierte große Barriere ist, dass das Wissen über Pharmakotherapie, Leitlinien, leider Gottes nicht mehr so gut ist, wie es mal war. Wir vernachlässigen das etwas. Unser Fach, klar, die meisten Menschen aus unserem Fachgebiet haben nur mal eine Sucht oder eine Depression, aber die Schwerstkranken sind die mit der Schizophrenie. Also gibt es auch so eine Art, ich nenne es mal wissensbasierten Barrieren auf Seiten der Behandler.
Sie haben uns ja eben sehr schön übersichtlich die Grundpfeiler der Behandlung genannt. Was hat sich denn so in den letzten 10 bis 15 Jahren Ihrem Eindruck nach vor allem verändert in der Behandlung?
Also haben sich verschiedene Dinge verändert. Also die große pharmakologische Innovation gab es die letzten 15 Jahre nicht. Wir haben ja dieses Jahr zum ersten Mal was wirklich Neues bekommen in der Pharmakotherapie, aber darum soll es heute nicht gehen. Das ist so die erste pharmakologische Innovation seit langem. Was sich verändert hat, ist die Wahrnehmung der Pharmakotherapie. Während wir vor 15 Jahren gesagt haben, Wirkung ist alles und die sogenannten Atypika, also die neueren Antipsychotika, sind besser wirksam als die alten, das hat sich komplett revidiert, indem wir heute die Pharmakotherapie streng nach Nebenwirkungen ausrichten. Das ist eine deutliche Veränderung, also eine Änderung im Denken. Die größte Änderung in der Therapie war, dass die Psychotherapie doch so viele neue Studien vorgebracht hat und die Psychotherapie einen viel größeren Stellenwert bekommen hat. Das war sicherlich die größte Änderung und eine weitere wichtige Änderung ist, dass das Thema somatische Gesundheit, das heißt die körperliche Gesundheit der Menschen mit psychotischen Erkrankungen, im Vordergrund gerückt ist. Was einfach daran liegt, dass Menschen mit Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung, bis zu 20 Jahre früher sterben als ihr oder ich. Und diese drei Dinge sind die wesentlichen Änderungen der letzten 15 Jahre.
Ich würde noch mal kurz nachhaken, weil Sie gesagt haben, es gibt Wissenslücken, was die Pharmakotherapie betrifft, würde ich da noch mal drauf eingehen wollen. Sie haben gesagt, wir richten die Pharmakotherapie heutzutage vor allem nach den Nebenwirkungen aus. Das würde ich einmal kurz erklären für die Nicht-Expertinnen. Damit meinen Sie, dass man versucht, so wenig mit Nebenwirkungen wie möglich zu erzeugen mit den Medikamenten, richtig?
In der Konsequenz ja, aber dieser Prozess ist vielschichtiger. Indem ich transparent die Nebenwirkungen mache, als ersten Schritt, also wenn Sie bei mir in Behandlung sind und wir über Medikation reden, spreche ich in der Aufklärung vor allem über Nebenwirkungen, indem ich sage, es sind hochwirksame Medikamente, es muss Nebenwirkungen geben, anders geht es nicht. Und die gibt es und womit können Sie am ehesten reden? Damit fange ich an, das heißt, ich beziehe die Menschen mit ein. Dann ein anderer Punkt ist, ich mache deutlich, dass jede Nebenwirkung nicht für immer bleibt. Wenn wir sie früh erkennen, das heißt, wenn die Betroffenen, ihre Familien und wir ein Auge drauf haben, können wir ja reagieren. Und dann ist das Ziel immer mit den geringstmöglichen Nebenwirkungen in der jeweiligen Situation. Und ganz offen muss man sein, es gibt keine Behandlung der Schizophrenie mit Antipsychotika ohne Nebenwirkung. Das ist so. Das muss man ganz offen kommunizieren und man muss damit umgehen lernen. In jedem Einzelfall. Das ist der Prozess, den ich meinte.
Okay, und dann haben Sie noch eine Innovation angeteasert, die Sie aber nicht genannt haben. Die möchten wir doch hören.
Genau, es gibt seit mehreren Monaten verfügbar ein neues Präparat, was ein anderes antipsychotisches Wirkprinzip hat. Also generell gehen wir davon aus, dass alle Antipsychotika, das ist eine goldene Regel, die ich meinen Studierenden beibringe, in irgendeiner Art Dopamin blockieren müssen im Gehirn. Und das ist Lehrbuchwissen seit den 50er Jahren. Das ist heute nicht mehr so, sondern es gibt eine ganze Reihe von Antipsychotika, die ihre Wirkung zu entfalten scheinen, ohne Dopamin direkt zu blockieren. Und da gibt es gerade ganz neu einfach ein neues Präparat, Xanomeline Trospiumcurit, was einfach über das Acetylcholin oder das cholinerge System wirkt, eher so korrekt ausgedrückt, und was sehr positiv in den Studien war und eine Zulassung in den USA bereits hat. Man muss aber offen sein, jede Innovation muss kritisch beäugt werden. Ein anderes Präparat, das Emraclidin, was noch besser sein sollte mit gleichem Wirkprinzip, ist gerade gescheitert vor ein paar Wochen in den Studien. Aber was ich mit Innovation meine, ist, wir nennen das in der Forschung Beyond Dopamin. Also wir verlassen die Dopaminblockade hinsichtlich zu neuen Prinzipien. Und da gibt es im Moment 4 oder 5 Präparate, die ganz heiß diskutiert werden. Also die Innovation ist nicht das neue Medikament, sondern das Verlassen der Dopaminhypothese. in der Behandlung.
Ist ja fast analog zu den Entwicklungen innerhalb der Depression, wo man auch die Monoamin-Hypothese zusehends verlässt. Ja. Ich wollte auch noch mal einen kleinen Nachfass machen. Und zwar haben Sie vorhin davon gesprochen, dass Betroffene infolge der Erkrankung oder auch infolge der Therapien häufiger und früher versterben. Was sind denn da so die wesentlichen Faktoren und Ursachen?
Genau, also die exzessive Mortalität der Menschen mit Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung und übrigens eigentlich von allen schweren psychischen Erkrankungen, wir finden das bei Autismus-Spektrum-Erkrankungen, wir finden das bei Sucht, sind zwei Dinge. Zum einen, und am wichtigsten bei Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung, ist die erhöhte somatische Mortalität. Das sind tabakassoziierte Erkrankungen, also Lungenerkrankungen auf Platz 1, muss man sagen, dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo es sicher einen Zusammenhang zur Behandlung gibt. Das sind verschiedene Krebserkrankungen, die häufiger sind, und das sind an vierter oder fünfter Stelle die Suizide. Lehrbuchwissen wäre, dass die Suizide am wesentlichen die erhöhte Mortalität erklären, aber faktisch, und die Wissenschaft zeigt, es sind somatische Erkrankungen, die alle vermeidbar wären, wenn man ein Auge drauf hat.
Hm. Ja, wichtiger Punkt.
Ja. Sie haben uns auch eben erzählt, dass die psychosozialen Therapieformen, also zum Beispiel die Psychotherapie, in den letzten Jahren einen größeren Stellenwert erhalten haben. Würden Sie sagen, das ist jetzt gut, so wie es ist, oder hätten Sie da noch Wünsche für weitere Verbesserungen?
Nein, die Forschung ist da und die Empfehlungen sind da. Es wäre halt schön, wenn es auch gemacht werden würde. Also da hätte ich schon eine Verbesserung, eher so draußen in der Praxis. Und es darf ja nie Stillstand geben. Natürlich in jedem Bereich. Es gibt ja spannende neue Entwicklungen im Bereich Psychotherapie. Die Avatar-Therapie aus England, die ja ganz so quasi, wo der Mensch mit einem Avatar interagiert, mit modernen Algorithmen. Virtual Reality, wo man den Wahn in VR nachbildet. Also es muss immer Entwicklung geben, aber Stand heute wäre es richtig, richtig schön, wenn die in der Leitlinie empfohlenen, hochwirksamen Psychotherapien und psychosoziale Therapien einfach mal angewendet werden würden. Einfach ist gut dabei, ne?
Das heißt, die TherapeutInnen haben das nicht als Lieblingsthema oder trauen sich nicht so richtig ran, oder woran liegt das, dass sie nicht angewendet werden?
Das wäre unfair. Zu sagen, das ist kein Lieblingsthema. Ich natürlich ist es deutlich herausfordernder, mit Menschen mit einer Schizophrenie zu arbeiten, als mit einer mittelgradigen Depression. Aber ich finde, das macht die Situation zu leicht. Zum einen ist es nicht gut genug abgebildet im Vergütungssystem, weil Menschen mit einer Schizophrenie brauchen andere therapeutische Settings. Ich fall noch mal Therapien aus. Ich muss auch mal eine Therapiesitzung auf 3 Sitzungen strecken und so weiter. Und diese Flexibilität gibt das System nicht her tatsächlich. Und zum anderen glaube ich, dass in der Ausbildung nicht nur von den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, sondern auch von uns in der Medizin einfach das Thema Schizophrenie oder schwere psychische Erkrankung einfach immer noch einen zu geringen Stellenwert hat.
Mhm. Ja. Und zu geringer Stellenwert auf der einen Seite, auf der anderen Seite viel Stigmatisierung. Wie erleben Sie das Thema in der Klinik und auch vielleicht in der Öffentlichkeit, und haben Sie Ideen, wie hier gegengesteuert werden kann?
Ja, also es gibt ein extrem hohes Stigma. Also Menschen mit psychotischen Erkrankungen sind sicherlich die Menschen, die das höchste Stigma in unserer Gesellschaft erfahren. Und Stigma kann ja auch kumulieren. Also das bedeutet, wenn sie verschiedene andere Dinge haben, wenn sie noch Suchterkrankungen und Schizophrenie haben, das Stigma kumuliert. Und das ist schon lange so. Und es wird mehr. Wir haben gerade eine Studie veröffentlicht, wenn ich erzählen darf, zu Stigmata mit generativen AI-Modellen. Und das ist ganz beeindruckend, wie die generativen AI-Modelle, was für Stigmata sie haben. Das ist wirklich ganz beeindruckend. Das heißt, das Stigma wird mehr. Das Stigmata ist auch bei Behandlerinnen und Behandlern. Das haben wir gerade bei Studierenden untersucht, die bereits, bevor sie Kontakt mit dem Fach hatten, Stigmata gegenüber Fach und vor allem der psychotischen Erkrankung haben. Und wir haben Stigma in den Medien, im Film und Fernsehen, Social Media, dass Menschen mit einer Schizophrenie als aggressiv, unberechenbar und gewalttätig präsentiert werden. Und was kann man dagegen tun? Aufklärung, aufklären, aufklären. Im Studium, mit den Medien sprechen, an Podcasts teilnehmen, für eine stigmafreie Sprache in der Klinik sorgen, indem der Chefarzt in der Morgenkonferenz auch mal unterbricht, wenn ein stigmatisierender Begriff gefallen ist, an Schulen gehen. Das sind die Dinge, die andere viel mehr tun als wir, aber die noch mehr getan werden müssen.
Es gibt ja, was andere psychische Störungen betrifft, so die Bewegung, dass die Stigmatisierung etwas weniger wird, oder zumindest hat es den Anschein, und jetzt wird es bei der Schizophrenie eher mehr. Sagen Sie, gibt es da Hypothesen, woran das liegen könnte?
Das Problem ist nur mal, wir leben in einer unruhigen Zeit und es gibt nun mal Konstellationen, wo Menschen mit einer Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung tatsächlich mal zu Gewalttaten neigen können. Das sind die Situationen der unbehandelten Psychosen. Also wenn die Erkrankung unbehandelt ist, kommt ja regelmäßig vor, das kennen wir aus unserer klinischen Praxis, oder wenn Drogen mit im Spiel sind. Und natürlich die Aufmerksamkeit, die diese Ereignisse in den Medien kriegen, sind brutal. Da hatten wir in den letzten Monaten ja ganz tragische Dinge. Und so ein Bericht war in der Psychiatrie, hat eine Schizophrenie, macht jahrelang Anti-Stigma-Arbeit kaputt.
Ja.
Dagegen kommen sie kaum an. Und ich glaube, das ist die wesentliche Hypothese. Und jetzt, es ist nicht mehr Fachgebiet, aber wir haben ja ein falsches Gefühl für Unsicherheit mittlerweile. Wir sind nicht mehr so sicher in unserem Alltag. Wir leben in dem sichersten Land der Welt und das Leben war noch nie so sicher wie im Moment. Und die Wahrnehmung ist eine komplett andere. Und wenn dann solche Ereignisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen, die ja in der Regel eine Schizophrenie haben, passieren, dann wird dieses Unsicherheitsgefühl verstärkt. Und das setzt sich fest, tatsächlich.
Das heißt, da ist die Wahrnehmung tatsächlich verzerrt, was die zahlenmäßige Gefährlichkeit betrifft, der Schizophrenie.
Ja, absolut. Sie können ja mal schauen, wie viele Menschen zu Schaden gekommen sind durch Menschen mit der Schizophrenie versus wie viele Menschen zu Schaden gekommen sind in Deutschland durch Autofahren. Also das ist halt der Punkt. Und man darf es nicht kleinreden. Es gibt Konstellationen, die gefährlich sind. Das kennen wir ja, akute Eigen- und Fremdgefährdung. Aber ich sage das immer wieder auch Anti-Stigma-Arbeit. Menschen mit einer Schizophrenie sind vor allem für sich selbst gefährlich. Mit den Suiziden und nicht für andere. Es gibt Konstellationen und die Konstellationen begegnen wir, indem wir behandeln. Dann sinkt das Risiko immens.
Finde ich gut, dass Sie das sagen. Dieser Punkt mit der Aufmerksamkeitsökonomie ist auch was mich immer sehr stört. Und ich glaube, Verkehrstote gibt es in Deutschland jährlich über 2.600 alleine wegen überhöhter Geschwindigkeit. Das sind schon schreckende Zahlen.
Jetzt kommen wir zur Politik. Ich bin ja Anhänger von Tempo. Mit auf der Autobahn, aber das ist ein anderes Thema.
Total.
Ich bin ja Fahrradfahrer.
Ah ja, okay.
Freiburger.
Ein Augsburger in dem Fall, ja.
Genau, Göttingen, Freiburg spielt ja keine Rolle, die Fahrradstädte so, deswegen und genau.
Ja, sehr schön. Ja, von der Politik zu ICD-11 ist vielleicht gar kein so ein Weitersprung. In der ICD-11 gibt es ja auch eben so einige Neuerungen für die Diagnostik. Was sind die Neuerungen jetzt im Schizophrenie-Spektrum?
Das ist total spannend, dass Sie sagen, von der Politik zur ICD-11. ICD-11 ist ja auch mehr Politik als Wissenschaft. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, genau, ganz spannende Zeit. Umstellung von ICD-10 auf ICD-11. In der beruflichen Karriere hat man ja selten so eine gravierende Umstellung. Und die ICD-11 führt doch zu relevanten Veränderungen in der Diagnosekriterien der Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung. Jetzt müssen wir mal gemeinsam überlegen, wo wir anfangen. Ich glaube, die wesentliche Neuerung ist, dass die Untergruppe der Katatonie, einer besonderen Schizophrenieform, nicht mehr den Schizophrenien zugerechnet wird. Was absolut richtig ist, weil die Katatonie ist, finde ich, eine eigene Entität, finden andere auch. Und tritt bei vielen anderen psychischen Erkrankungen, vor allem bei Entwicklungsstörungen, ja auf. Das ist eine große Neuerung. Das heißt, die Katatonie ist nicht mehr Teil der Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung. Wenn wir da weitermachen, hat sich die WHO-Gruppe, ich war am Rande auch beteiligt, bewusst dafür entschieden, eigentlich sämtliche Unterkategorien der Schizophrenie, wie die Katatonie, die Simplex, die Hebephrenie und die postpsychotische Depression abzuschaffen. Aus gutem Grund, weil diese Untergruppen der Schizophrenie haben einfach eine ganz, ganz schlechte diagnostische Stabilität tatsächlich. Eine andere wichtige Neuerung ist, dass es keine Neuerung gibt. Und das Zeitkriterium, 4 Wochen, da gab es ja lange Diskussionen, warum machen die Amerikaner mit ihrem DSM 6 Monate und wir machen im Rest der Welt 4 Wochen. Da gab es keine Änderung und der Grund ist total trivial. Es gibt weder Evidenz für das eine noch für das andere. Also hat man sich geeinigt, wir lassen mal alles, wie es ist. Man hätte sich auch in der Mitte treffen können. Also das war ganz klar eine politische Entscheidung. Für uns im Alltag ist die, vor allem in Deutschland, eine ganz starke Neuerung. Wir in Deutschland sind ja der deutschen Psychopathologie ja irgendwie verpflichtet und kennen ja und haben das ja gelernt nach Kurt Schneider die Erst- und Zweitrangsymptome und die hatten sich in der ICD-10 ja abgebildet. In der ICD-11 ist das aufgelöst worden. Das bedeutet, dass die Kriterien für die Schizophrenie ein wenig liberalisiert worden sind. Rein formell könnte man die Sorge haben, dass dadurch, dass es keine Erst- und Zweitrangsymptome mehr gibt, das ist schon sehr speziell gerade, dass mehr Diagnosen mit einer Schizophrenie gestellt werden würden. Das hat sich aber bisher in den Feldstudien nicht gezeigt. Das sind die wesentlichen Änderungen. Ganz wichtig ist, es gibt aber eine grandiose neue Geschichte, dass sie die Schizophrenie viel besser abbilden können. Hatten wir früher paranoide Schizophrenie, können Sie jetzt sagen, das ist eine Schizophrenie, Ersterkrankung mit vorwiegend Positivsymptom aktuell in Remission. Das heißt, Sie können die Erkrankung zum ersten Mal beenden, indem Sie sagen, das ist in Remission. Oder Sie können sagen, das ist eine Schizophrenie mit vorwiegend Negativsymptom oder kognitiven Symptom in Teilremission. Das ist eine ganz tolle Änderung, die in der Praxis viel mehr Kodieraufwand bedeuten wird, aber für die Menschen und für die Forschung ganz wichtig sein wird, weil man es viel besser beschreiben kann. Es ist nicht mehr der Stempel, du hast eine Schizophrenie. Und ich könnte noch ein paar weitere Dinge sagen, aber ich glaube, Sie haben das Wesentliche.
Wir stellen Ihnen gleich noch Folgefragen zu dem, was Sie zuletzt gesagt haben mit der Remission. Aufmerksame HörerInnen merken vielleicht eine Parallele zur Depressionsfolge mit Professor Berger. Da haben wir auch über das Thema gesprochen, dass das eine Neuerung ist, dass man endlich auch beschreiben kann, ist der Zustand noch aktuell oder ist es schon alles wieder vorbei? Und dann wollte ich noch anmerken, weil Sie, Professor Hassan, die Katatonie erwähnt hatten. Ich würde vorschlagen, wir erklären das heute gar nicht weiter, denn wir planen eine eigene Folge zum Thema Katatonie. Also das wird dann noch aufgeklärt, was das genau ist.
Das finde ich eine gute Idee. Das ist so ein spannendes Krankheitsbild und es hat wirklich verdient, mal als solches auch erklärt zu werden.
Haben wir uns auch gedacht, ja.
Genau. Und dann haben Sie jetzt jede Menge Dinge gesagt, die wir noch mal ein bisschen aufarbeiten werden, denke ich. Sie haben gesagt, die Unterkategorien fallen weg. Paranoide Schizophrenie, hebephrene Schizophrenie. Und wenn ich es richtig verstanden habe, fallen die deswegen weg, weil man zum Zeitpunkt X eine klassische paranoide Schizophrenie-Symptomatik haben kann und aber ein paar Jahre später sieht das irgendwie eher aus wie eine hebephrene Schizophrenie. Habe ich das richtig verstanden?
Das wäre gar nicht so schlimm. Also Wechsel der Diagnosen im Verlauf sind gar nicht unüblich. Vor allem in den ersten 5 Jahren der Erkrankung haben wir ein buntes Springen von Diagnosen. Also das ist, ich hatte gerade eine junge Frau, die Erstdiagnose Schizophrenie hatte vor einem Jahr, die aber sich mittlerweile als ganz saubere bipolare Erkrankung präsentiert. Das ist gar nicht das Thema. Mir ging es um die diagnostische Stabilität im Sinne, wenn wir drei vor einem Menschen sitzen, der eine Hebephrenie haben soll, dann werden wir uns nicht einig werden. Das meinte ich mit der diagnostischen Stabilität. Und das wird immer tragischer, weil wenn Sie einmal die paranoide Schizophrenie drinstehen haben, dann werden Sie die erstmal nicht wieder los. Und wenn Sie einmal eine Simplex drin haben oder ein Residuum, das bedeutet ja verbrieft, Sie sind unheilbar krank.
Okay. Und diese Einteilung, die wird jetzt durch eine Dimensionalität ersetzt. Haben wir das richtig verstanden?
Ja, also vom Prinzip, die ICD-11 konnte sich nicht komplett durchringen in eine vollständige Dimensionalität. Aber man öffnet sich Richtung Dimensionalität über diese beschreibenden, ich kenne das deutsche Wort gar nicht, Classifier und Specifier. Das sind so die, mit denen ich das beschreibe. Also ich klassifiziere nach Symptomen, bei der Schizophrenie sind 6 verschiedene Domäncluster, die man als Dimension nennen kann. Und spezifiziere es halt im Verlauf. Das sind die beiden Dinge. Damit ist eine Dimensionalität zumindest angedacht.
Und könnten Sie uns vielleicht ein paar von diesen Dimensionen mal nennen, die es da neu gibt?
Also vom Prinzip sind es Positivsymptome, Negativsymptome, kognitive Symptome, depressive, also affektive Symptome, motorische Symptome. Es sind sogar 5, glaube ich, nicht 6. Habe ich gerade vorhin 6 gesagt. Kann das sein? Es müssten 5 sein. Ich habe es aber wirklich gerade nicht im Kopf, muss ich zugeben. Vielleicht halt, weiß ich auch, wenn Sie es vor sich haben, 5 sind, ich meine, es sind 5. Das sind die 5 Symptome. Also nochmal langsam, also positiv, negativ, kognitiv, motorisch und affektiv. Auf jeden Fall. Und im Verlauf ist es halt in Remission, in Teilremission, ohne Remission. Und dann die Frage, erste Episode, multiple Episode, wiederkehrend, nicht wiederkehrend. Das ist so das Skelett, in dem wir uns bewegen.
Naja. Okay, sollen wir Hörerservice betreiben und für jede dieser Dimensionen einmal ein Beispiel durchgehen? Sebastian, was sagst du?
Ich glaube, das wäre sehr speditiv von uns.
Was wäre das?
Speditiv.
Speditiv. Ich kenne den Begriff nicht.
Ich auch nicht.
Nein. Also das ist.
Heißt das jetzt ja oder nein?
An die Tür bringend sozusagen, klar.
Also das machen wir. Mhm. Okay, alles klar. Dann fangen wir an mit den Positivsymptomen. Ich glaube, da sind hier schon ein paar Beispiele genannt worden. Damit meinen Sie, Professor Hassan, wahrscheinlich die Halluzinationen, den Wahn.
Die Ich-Störung.
Ja, die Ich-Störung.
Genau, genau.
Genau, das, was wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit in erster Linie richtig in Verbindung gebracht wird mit der Schizophrenie.
Recht, das Aufregende der Erkrankung, ne? Das Beeindruckende.
Mhm. Die Negativsymptome, was ist das?
Genau, da wollen wir nicht zu sehr fachsimpeln. Es gibt ja die berühmten A's nach Andreasen, aber ich verkürze, es ist vor allem die Anhedonie, die Willenlosigkeit, die Antriebsschwäche, die Sprachverarmung, die Erschöpfung im Alltag.
Dann haben wir die kognitiven Symptome. Da hatten wir ja schon besprochen, dass die wahrscheinlich im Langzeitverlauf immer wichtiger werden.
Total.
Wie sieht es aus? Wie äußert sich das?
Total. Also das ist vielleicht wichtig zu wissen. Die Schizophrenie ist eine Erkrankung. Wenn wir an Kognition und Gedächtnis denken, denken wir immer gleich an die Demenz, ne? Und gab ja früher den Begriff der Demenz der Präcox. Nein, also ist ja ganz anders. Die Schizophrenie, kognitiven Symptome sind keine Merkfähigkeitsstörung. Das heißt, merken können sich die Menschen viel. Und sie sind auch keine Orientierungsstörung. Das sind vor allem Störungen der Konzentration, der Arbeitsgeschwindigkeit, also der Geschwindigkeit des Denkens, aber vor allem des Arbeitsgedächtnisses. Ich sage meinen Studierenden immer, was ist Arbeitsgedächtnis? Spaghetti Bolognese kochen. Das Arbeitsgedächtnis. Ich muss einen Topf hinschen, ich muss Zwiebeln schneiden und Hackfleisch in ein Ding, da muss ich die Reihenfolge der Zutaten, da muss es köcheln und da muss ich einen Topf aufsetzen, Spaghetti reintun dran. Das ist Arbeitsgedächtnis. Und diese Gedächtnisfunktion, die ist vor allem beeinträchtigt, das Arbeitsgedächtnis. Und das stört natürlich immens im Alltag, weil zum einen, wenn sie langsamer sind als ihre Umwelt, geraten sie schnell unter Druck. Und der andere wichtige Punkt ist dann, sie benötigen dann für einen kognitiven Prozess viel mehr Energie, um die gleiche Leistung abzurufen. Und das kostet sie Energie und dadurch sind sie erschöpft und entstehen Konzentrationsstörungen. Deswegen erklären ja die kognitiven Symptome insbesondere den hohen Grad der sozialen Teilhabebeschränkung von Menschen mit einer Schizophrenie. Das muss man so sagen.
Das ist sehr gut erklärt. Vielen Dank. Und dann hatten wir noch die psychomotorischen Symptome.
Genau. Genau, hier ist die Abgrenzung zur Katatonie, ist eure andere Folge ganz wichtig. Da geht es vor allem um Haltungsstereotypien, Verharren, um motorische Unruhe, Auf- und Ablaufen, um subtile Veränderungen. Wenn man Menschen mit einer Schizophrenie sieht, gibt es so seltsame Bewegungen des Daumens und der Hand. Ich weiß nicht, ob man, die keine motorischen Nebenwirkungen sind. Das sind so ganz klassische motorische Symptome oder ein Erregungssturm und solche Dinge halt.
Und diese Symptome darf man trotzdem noch haben bei der Schizophrenie, auch wenn man es nicht mehr dann als katatone Schizophrenie bezeichnet.
Das ist ja das Dimensionale tatsächlich, das darf man schon haben. Und dann werden wir beurteilen müssen, was liegt im Vordergrund. Weil die Katatonie hat ja auch gewisse Kriterien, die gemeinsam im Paket erfüllt sein müssen. Nehmen wir aber jemand erfüllt die Kriterien einer Schizophrenie nach ICD-11 und hat dann noch zusätzlich Manierismen oder Haltungsstereotypien, dann würden wir diesen Menschen ja keine Katatonie geben. Ja, das ist das Dimensionale jetzt, wo die Herausforderung bei uns sein wird, es richtig zu benennen.
Okay, so, und was fehlt uns jetzt noch? Ich habe hier einerseits noch affektiv aufgeschrieben. Ja.
Genau, ganz klassisch Depressivität, die klassisch früher postpsychotische Depression, das Depressive. Es dürfen auch manische Symptome auftreten im Rahmen einer Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung. Und hier ist das Dimensionale wieder die Abgrenzung zur schizoaffektiven Erkrankung. Das ist ja dann das Spannende, wo man immer gucken muss.
Naja, super, vielen Dank. Das war jetzt sehr speditiv von uns.
Speditiv.
Wie Sebastian sagen würde, ja. Das einmal noch so aufzubereiten.
Ja. Wie würde denn jetzt so eine Diagnose formuliert werden im ICD-11, wenn ich diese verschiedenen Dimensionen da habe?
Den Code habe ich noch nicht im Kopf. 6A2. Sonst was. Nein, vom Prinzip wäre es eine Schizophrenie mit vorwiegend Positivsymptomen. Aktuell erste Episode ohne Remission. Aber ich habe halt ein Problem, es gibt noch keine deutsche Übersetzung, deswegen klingt das so ein bisschen hölzern, das wird sicher besser werden. Ja. Man kann das aber schon auf der Homepage der ICD-11 mehr durchklicken, dem Browser, und dann bauen sich so wirklich, wenn man das durchklickt, so Diagnosecodes auf. Ich glaube, was ich gerade gesagt habe, ist 6A2.11, aber ich würde lügen, wenn es stimmt, aber in die Richtung geht es.
Ich glaube, zu dem jetzigen Standpunkt der ICD-11 ist es noch nicht relevant, diesen Code zu kennen.
Ja, noch nicht. Wir müssen mal ehrlich sein. In der Praxis wird das nie und nimmer in dem Detailgrad ausgearbeitet werden. Aber ich glaube, dass es für die Beschreibung des Krankheitsbildes, aber auch für die Entwicklung von mehr spezifischen Therapien einen großen Mehrwert hat, weil im Alltag tun wir das ja. Wir überlegen ja, Schizophrenie ist nicht gleich Schizophrenie und passen unsere Behandlung ja tatsächlich an. Und ich, wie gesagt, insbesondere in Abgrenzung zur Bipolarerkrankung, zur Katatonie, an den Grenzen der Diagnose, wird uns das sehr, sehr helfen, die Leute nicht in Kategorien zu packen.
Ja, Sie nehmen damit so ein bisschen schon die nächste Frage vorweg. Da hat man es nämlich überlegt, inwieweit ist das ein Fortschritt vor allem für die klinische Praxis oder inwieweit ist es auch ein Fortschritt für die Forschung?
Die Menschen, die in jedem Fortschritt etwas Negatives sehen, werden sagen, viel zu viel Diagnostik und viel zu viel Bürokratie und was soll das? Klar, der Kritik muss man sich stellen. Es ist bürokratischer. Ja, aber wenn wir uns den Vergleich zur Neurodegeneration nehmen, wenn wir überlegen, ich habe das noch gelernt, mein Gott, es gab eine Alzheimer-Demenz und es gab eine vaskuläre Demenz und es gab eine PSP, aber heute kann man ja in dem Bereich ja viel, viel besser klassifizieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese klinische Beschreibung irgendwann eine biologische Beschreibung dahinter liegen haben wird. Und dann haben wir einen riesen Mehrwert für die Menschen, weil es macht einfach einen Unterschied. Wirklich, keiner kann mir sagen, dass ein Mensch mit vorwiegend positiven Symptomen und Halluzinationen, der mit 18 krank wird ohne Drogen, das gleiche ist wie jemand, der eine Spätschizophrenie mit vorwiegend negativen Symptomen entwickelt. Das ist doch was anderes.
Mhm. Ja.
Und hat demzufolge auch Konsequenzen für die individuelle Behandlung.
Ja, mit unseren aktuell verfügbaren Behandlungsoptionen bedingt, sicherlich, man wird das ein bisschen anders verteilen, aber es wird die, hoffe ich, die Entwicklung neuer Therapien stimulieren, indem wir dann homogenere Gruppen haben und dann hoffentlich auch wieder mehr positive Studien.
Mhm. Sehen Sie denn auch Risiken und Nebenwirkungen dieses bürokratischen Mehraufwandes?
Also wir müssen gucken, was mit der Aufhebung der Erstrangsymptome bei der Schizophrenie passiert. Das ist ein Punkt, da müssen wir hingucken, ob es eine Diagnoseinflation gibt. Ich glaube nicht tatsächlich, aber da muss man aufpassen. Ansonsten sehe ich natürlich Risiken und Nebenwirkungen. Je besser man dokumentieren kann, umso eher wird der Kostenträger drum bitten zu dokumentieren. Und aus, insbesondere in der deutschen Misstrauenskultur zwischen Kostenträgern und Krankenhäusern und Praxen, die Kontrolle wird besser. Man wird dann schon fragen, ihr vergebt die Diagnose einer Schizophrenie mit vorwiegend Negativsymptomatik in Teilremission, wieso ist der Mensch noch stationär? Also da gibt's schon Risiken, aber das ist sehr speziell jetzt Sozialmedizin. Ja. Ich denke aber für die Menschen selber, um die geht's ja immer, für die Menschen mit der Erkrankung gibt's keine Risiken dadurch.
Und wird sich unter der ICD-11 auch die internationale Vergleichbarkeit verbessern unter Umständen?
Die war unter ICD-10 schon gut tatsächlich. Also das wüsste ich nicht wie. Also es ist etwas näher am DSM dran, muss man schon sagen. Das sicher mit den Amerikanern. Aber die internationale Vergleichbarkeit, die Dinge, die in unseren Systemen festhängen, die werden auch mit der ICD-11 im System festhängen. Unsere Vorlieben, unsere Schwerpunktsetzung ist doch heute auch schon so. Es gibt Bereiche, wenn man vor allem bipolare Erkrankungen gesehen hat, wird man eher eine bipolare Störung als eine schizoaffektive Störung diagnostizieren. Und so ist es doch auch, wenn man noch nie in seinem Leben eine Schizophrenie gesehen hat, wird man jeden, der wahnhaft ist, als Schizophrenie diagnostizieren. Wenn man aber genug gesehen hat, wird man immer wieder sagen, nee, ist doch keine. Also ich glaube, das ist unabhängig davon.
Ja. Und jetzt haben Sie uns gesagt, stellenweise haben wir ja noch nicht mal die deutsche Übersetzung der Details. Was denken Sie denn, wie lange das noch dauern wird, bis die ICD-11 bei uns wirklich ankommt im praktischen Alltag?
Sicherlich 5 Jahre in Deutschland.
Tja, Mensch, da müsst ihr leider da draußen doch noch die Erst- und Zweitrangsymptome lernen bis dahin.
Da reihen Sie sich jetzt aber auch in die Riege der Optimisten ein mit den 5 Jahren. Da habe ich auch schon ganz anderes gehört.
Also ich werde jetzt nicht öffentlich sagen, woran es in Deutschland liegt. Das ganz sicher nicht. Aber man kann es ja im Internet mal nachvollziehen, warum andere Länder schon so weit sind und wir nicht.
Okay, wir werden auch nichts dazu sagen.
Ja.
Okay.
Ja, was würden Sie sich denn wünschen, was jetzt gerade Medizinstudierende oder junge Ärztinnen von der ICD-11 und dem neuen Zugang zur Schizophrenie mitnehmen sollen?
Was ich am Anfang gesagt habe, es ist eine Ausschlussdiagnose, keine Einschlussdiagnose. Mhm. Ich muss alles anderes ausschließen. Das steht nicht in der ICD-11 so drinne, aber das ist in der Praxis so. Und tatsächlich aus der ICD-11 die unabhängig von den Schizophrenien, die Grenzen der Erkrankungen würdigen. Also immer dann genau hingucken, wenn man in den Grenzbereichen ist. Und einmal die Grenze in der, also quasi, die ICD-11 hat das schön aufgeschlüsselt, wenn man reingeht. Quasi die Grenzen, die Borders to other psychiatric illness, also die Grenzen zu anderen psychischen Erkrankungen, aber auch die Grenzen zu somatischen Erkrankungen. Wir leben in einer Zeit, wo wir immer besser werden mit biologischer Diagnostik. Man denke an die Autoimmunenzephalitis. Die gab es schon immer. Wir kennen sie erst seit 2007, seitdem Josep Dalmau die beschrieben hat. Mittlerweile freue ich mich immer, dass es in immer mehr Bereichen eine Standarddiagnose ist, die Leute hingucken können. Und man kann klinisch schon sehr gut eine Autoimmunenzephalitis relativ früh erkennen. Also man muss die Grenze einfach erkennen und nicht beeindrucken lassen. Da ist die ICD-11 auch relativ klar, dass man Secondary Options oder Secondary Reason, wie heißt es denn, sekundäre Ursachen ausschließen muss. Wir waren ja vorhin bei der Negativsymptomatik. Bei mir in der Klinik gilt, bei jeder Negativsymptomatik, bevor wir wild behandeln, machen wir ein Schlafapnoe-Screening. Weil viele Menschen haben schon ganz früh ein Schlafapnoe. Wir gucken uns die Eisenstoffwechsel an. Ja, also immer die Grenzen austesten. Dafür ist die ICD-11 da. Und da steht da alles drin. Man muss nicht mal ein Buch kaufen. Da steht da alles drin. Bei jeder Erkrankung, was sind die Grenzen von Normalität? Furchtbarer Begriff. Was sind die Grenzen zu anderen psychischen Erkrankungen? Und was sind die Grenzen zur Somatik? Und das ist so wichtig.
Vielen Dank. Ich finde, Sie haben sehr viel Klarheit in das Thema reingebracht und sehr viele spannende Dinge erzählt und Lust gemacht auf eine systematische und saubere Diagnostik.
Ja, habe ich auch so empfunden. Und wir geben zum Schluss unserer Interviews unseren GästInnen immer noch einmal einen Zauberstab in die Hand und fragen, was würden Sie denn mit Ihrem Zauberstab anfangen? Was würden Sie an den Versorgungsstrukturen für Schizophrenie-spektrumserkrankte Menschen in Deutschland gerne verändern, damit sich da was verbessert?
Das muss ein sehr großer Zauberstab sein.
Der ist sehr, sehr groß, ja.
Und mächtig.
Ich würde erstmal anfangen, aufzuhören, alle Menschen mit psychischen Erkrankungen im Versorgungssystem über einen Kamm zu scheren. Das ist wirklich unvernünftig, weil die Erkrankungen sind verschieden. Für die Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung, das sind solche komplexen Erkrankungen, die wir gleichstellen müssen in der Versorgungsaufwand wie komplex-onkologische Erkrankungen oder andere komplex-somatische Erkrankungen. Und wir müssen aufhören zu glauben, wir können diese Erkrankung überall gleich gut behandeln. Sondern wenn ich einen Zauberstab ansetze für die Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung, glaube ich, dass diese Erkrankung in einem sektorübergreifenden Versorgungsmodell an Schwerpunktzentren, zertifizierten Schwerpunktzentren erfolgen müssen. Von der Früherkennung, stationär, teilstationär, ambulante Nachsorge, aufsuchend, supported employment, integrative Aufgaben. Also tatsächlich behandeln wie eine komplexe onkologische Erkrankung an Schwerpunktzentren für diese Erkrankung. Das ist für andere psychische Erkrankungen nicht nötig, aber hier würde ich sagen, ja.
Gut, sein großer Wunsch. Der mächtige Zauberstab würde ihn möglich machen, aber in unserer Welt wird das, wenn überhaupt, wahrscheinlich eine längere Entwicklung sein, bis es in diese Richtung geht. Super.
Herr Professor Hassan, ja, vielen Dank für die umfangreiche Beantwortung all unserer Fragen. Ich glaube, Sie haben wirklich viel Licht für uns in dieses Thema gebracht und viele interessante neue Denkanstöße dazugegeben. Und ich glaube, wir sind am Ende angelangt, nicht wahr, Ismene?
Ich glaube auch.
Ja, dann bedanken wir uns herzlich.
Danke für die Einladung. Danke.
Ja, und ihr da draußen. Bis bald.
Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Jung und Freudlos ist ein Podcast der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Redaktion: Christa Köntges, Sebastian Kromer und Ismene Dietrich. Schnitt: Julia Frei. Produktion: Simon Meyer. Musik: Dominik Hauser und Ismene Dietrich. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit dem Elsevier Verlag.